Hallo und ganz herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Verhört und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. In der heutigen Folge spreche ich mit Roger Gothmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Textu. Kaum ein Unternehmen hat die Entwicklung von Textech in Deutschland in den vergangenen Jahren so geprägt und zeitgleich so viele Diskussionen ausgelöst. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum Textu sein ursprüngliches Kerngeschäft aufgegeben hat, weshalb Veränderung fast immer an der Unternehmenskultur scheitert und warum Steuerkanzleien und Textech-Unternehmen aus der Sicht von Roger Gothmann endlich mehr miteinander statt übereinander sprechen sollten. Freut euch auf ein offenes Gespräch über Transformation, über Verantwortung und über die Zukunft der Steuerberatung. Mein Name ist Florian D. Weber, ich bin Host und Moderator von Verhört und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß in der heutigen Folge mit Roger Gothmann.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz, Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ich freue mich sehr, Roger, dass du dir die Zeit genommen hast und dich heute mal hier dem Verhör stellen möchtest.
Ja, moin Flo, das klingt leicht bedrohlich, aber okay, leg los.
Ja, es ist ja, hey, vielleicht fangen wir wirklich genau so an, weil es ist ja schon durchaus so, dass wir wissen alle jetzt, die das hier hören, es ist ein Steuerpodcast, richtet sich an Steuerexpertinnen und Steuerexperten und du bist ja in der Steuerberaterinnen-Bubble durchaus nicht unkritisch gesehen, oder?
Das ist eine taffe Einstiegsfrage und zwingt mich jetzt zur Selbstreflexion. Ja, natürlich. Das hängt sicherlich an ein paar Faktoren. Und ich meine, als wir vor 10 Jahren gestartet sind, waren wir wirklich so ein klassischer, reiner Dienstleister für Steuerkanzleien. Ne? Das heißt, wir haben eine Technologie angeboten für Steuerkanzleien, damit sie ihre Mandanten bestmöglich betreuen können, beraten können. Und ich persönlich war in dieser Bubble unterwegs und habe Steuerberater fortgebildet. Ne? Gerade so an der Schnittstelle E-Commerce, Umsatzsteuer, da zig Seminare gehalten und war die letzten Jahre immer so everybody's darling. Ne? Muss man ehrlicherweise sagen, ohne dass ich mich jetzt selber irgendwo überhöhen will, aber das war so das Bild und das hat sich, sage ich mal, im letzten Jahr schon gewandelt. Ne? Also das definitiv. Das ist natürlich auch meine Selbstwahrnehmung, gar keine Frage.
Mhm. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen weniger tough an. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet und wir können uns ja sehen und du sitzt vor einem Textu-Hintergrund und das ist, glaube ich, wie die meisten dich auch kennen als Geschäftsführer und Gründer von Textu. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angerissen, was ihr gemacht habt. Aber dein Werdegang und wie es hin zu Textu kam, der ist ja auch schon wahnsinnig spannend. Genauso spannend ist aber, was mit Textu gerade passiert oder passiert ist, ja vor allen Dingen jetzt so zu Ende April ist da, glaube ich, so ein Stichwort, das man nennen kann. Das sind, glaube ich, alles Themen, auf die wir schauen, aber ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig bekannt ist bei allen, dass du ja auch eine unglaublich lange Zeit in der Finanzverwaltung verbracht hast und in verschiedenen Positionen da gearbeitet hast, mehr als 10 Jahre.
Ja, es gibt so in meinem Leben immer so ein paar Brüche, ne, wo ich dann immer an den Punkt komme und sage, okay, jetzt muss ich radikal was ändern und genau, ich habe auf Seiten der Finanzverwaltung angefangen, weil als ich damals studieren wollte, haben meine Eltern gesagt, das kannst du gerne machen, aber dann bezahlst du den ganzen Bums, ne, komplett selber. Und da habe ich überlegt, wie machst du denn das? Und dann habe ich eine Stellenanzeige gesehen in der Finanzverwaltung, ne, wollen Sie studieren und noch nebenbei Geld verdienen? Dachte ich, ja, das will ich. Und meine Oma lag mir sowieso mal in den Ohren. Ne? Die hat immer gesagt, Jung, mach was Sicheres, ne? Werd Bankbeamter. Das hat man damals auch so gesagt, Bankbeamter. Und da war so der Begriff so Beamter im Ohr. Dachte ich, okay, kommt ja alles zusammen. Du kriegst Geld, du wirst Beamter, ne? Machst du alle glücklich. Und ich fand das Studium aber trocken langweilig, bis auf Umsatzsteuer, was vielleicht auch dann noch entscheidend war am Ende des Tages. Ja. Und als ich dann bestanden hatte und verbeamtet wurde, ne, bin ich so als Betriebsprüfer gestartet, habe gemerkt, nee, also so richtig ist das nicht deins. Also entweder bist du kein guter Beamter oder irgendwo anders, irgendwas anderem liegt es dann. Ich war dann knapp 2 Jahre in Mecklenburg als Betriebsprüfer unterwegs. Bin dann nach Bonn gewechselt, an dieses Bundeszentralamt für Steuern und dachte, okay, vielleicht größere Behörde, international, das fordert dich ein bisschen mehr. Und auch da habe ich dann gemerkt, nee, also so richtig passt du in das System nicht rein. Ne? Und irgendwann nahm ich dann mal meinen Vorgesetzter zur Seite und sagte, Herr Gothmann, Sie sind dann guter Finanzbeamter, wenn die da oben, ne, also Präsidium und Co., Ihren Namen nicht kennen, weder im Guten noch im Schlechten. Und dann, das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das bist du definitiv nicht selbst. Und ich habe dann nebenbei Bonn noch VWL studiert und als ich dann fertig war 2010, war klar, ich gebe meine Urkunde ab, Und ja, bin dann zurück nach Hamburg, in den Norden gegangen, wo die Familie herkommt. Wir hatten damals schon 3 Kids, jetzt haben wir 4. Und ich habe dann hier, weil ich was vollkommen Neues machen wollte, angefangen zu promovieren im Bereich Banking und so Verhaltensökonomik. Mhm. Und da habe ich meine beiden Mitgründer kennengelernt. Und ja, da ist auch so ein bisschen die Idee zu Textu dann entstanden, weil ich neben der Promotionstätigkeit, man ist ja der Mann im Lehrstuhl beschäftigt, super prekär, ne? Weiß ja jeder, man kriegt so halbe Stellen und dann kriegt man nur ein halbes Gehalt und so. Ich habe dann nebenbei Steuerkanzleien beraten, Umsatzsteuerrecht. Ne? Das war das Einzige, was aus meinem Studium so hingeblieben ist, was ich, glaube ich, richtig gut kann. Und da ist, wie gesagt, die Idee zu Textu entstanden, weil ich gemerkt habe, ich berate die, schreibe Gutachten, verdiene ganz gutes Geld damit, aber ich fange immer wieder von vorne an, jedes Mal. Und dann meint immer meine Mitgründer zu mir, Roger, kann man das nicht irgendwie automatisieren? Da habe ich gesagt, ja, eigentlich habt ihr recht. Ne? Und so ist das Ganze entstanden. Und in Deutschland gibt es das schöne Institut des Exist-Stipendiums, Ausgründung aus der Wissenschaft, ja, wenn man von der Uni direkt gründet. Und das passte wie die Faust aufs Auge dann. Ne? Und genau, so ist Textu entstanden, in einem alten, abgerockten, ehemaligen Professorenbüro eines Wirtschaftsinformatikers. Mit vergilbten Vorhängen, weil da war ein starker Pfeifenraucher. Mit dem Telefon, wo wir nie wussten, wer anruft, weil es kein Display hatte. Genau, das war so die Keimzelle von Textu.
Ja, und das hat sich ja dann wahnsinnig schnell entwickelt auch, ne? Also Textu ist, jetzt bin ich nicht tief genug in den Kanzleithemen drin und so weiter, aber so richtig drumrum kommt man nicht und man kommt schon gar nicht mehr um Textu drumrum, wenn man sich irgendwie so im Umfeld der Messen, die es gibt, bewegt und so. Also ihr habt euch ja wirklich innerhalb dieser Zeit, die es Textu gibt, jetzt auch echt einen Namen gemacht.
Ja, obwohl es eigentlich eine Nische ist, ne, weil wir sind ja fokussiert auf E-Commerce und wenn man sich mal anschaut, ne, viele Steuerkanzleien sagen, E-Commerce, ne, die Mandate will ich gar nicht haben, ne, zu komplex, zu risikobehaftet. Es gibt gar nicht so viele Kanzleien, die sich mit E-Commerce beschäftigen. Ich glaube, was wir ganz gut verstanden haben, ist, das Thema, sag ich mal, Disruption, Transformation der Steuerbranche vielleicht einen Tick weit über diese E-Commerce-Branche hinauszutragen. Ne, und das hat mir auch persönlich viel Spaß gemacht, wo ich mich auch selber dann, sag ich mal, irgendwo auch persönlich exponiere. Und ich hatte lustigerweise gerade vor dem Gespräch hier, kam der Legal Tech Verband auf mich zu, hat gesagt, Roger, wir brauchen irgendwie ein Sprachrohr für das ganze Text-Tech-Thema. Und da dachte ich, gibt es eigentlich bei uns in der Text-Tech-Welt gar nicht. Es gibt da keinen Verband, es gibt kein wirkliches Sprachrohr. Und insofern fand ich ganz cool, sag ich mal, dass man da auch irgendwo auf uns aufmerksam wird. Und ich merke auch selber, ne, also irgendwie fände ich es ganz cool, wenn ich in der größten Organisation vielleicht ein paar inhaltliche Themen auch vorantragen könnte, ne? Jenseits meines Unternehmens.
Das finde ich eigentlich auch so ganz, ganz interessant, weil ich glaube, immer wenn Themen größer werden, dann hast du früher oder später genau diese Frage nach einem Sprachrohr, nach einem Verband, nach einer Interessensvertretung, wie auch immer die gelagert ist. Und da würde mich deine Einschätzung mal interessieren. Also Text-Tech ist ja ein Begriff, der einem einerseits immer und immer und immer häufiger über den Weg läuft und an dem man, zumindest wenn man so in der Branche unterwegs ist wie ich, nicht mehr vorbeikommt. Zeitgleich gibt es aber ja auch Lager, die das noch erstaunlich gut ausblenden in der Branche und die damit noch wirklich überhaupt nichts zu tun haben. Wie ist da dein Gefühl? Entwickelt sich Text-Tech? Ich meine, wie sollst du auf diese Frage gleich antworten? Aber entwickelt sich tatsächlich so, wie das von der, ich sag mal, zugewandten Bubble wahrgenommen wird? Oder ist diese Bewahrungstendenz, die sagt, naja, jetzt lassen wir das alles mal vorbeigehen, aber der Berufsstand, wie er ist, ist schon gut so, hat die vielleicht nicht auch einen Punkt am Ende?
Ja, also ich weiß noch, als wir so damals 2016 gestartet sind, ne, das war ja, also gefühlt gab und gibt es ja viele Startups, so, ne, die aus diesen Zeit kommen, 15, 16, 17, ne, also ja. Taxi.io und ne, also die Bubble ist ja relativ klein. Und ich weiß noch, als ich damals so die ersten Reaktionen so auf Social Media gesehen habe, wo dann auch viele Berater kommentiert haben, ah, jetzt geht's los, jetzt kommen sie. Aber auch mit so einem, sag ich mal, ich will nicht sagen mit so einem angstvollen Unterton, aber man hat schon gemerkt, ne, da tut sich aus deren Sicht was irgendwo jetzt Veränderungen bei ihnen verursachen wird. Und hat es das am Ende so grundlegend gemacht? Wenn ich da mal so in mich gehe, würde ich sagen, jein. Ne, also Text-Tech hat sich irgendwo zu einem Dienstleister entwickelt für Steuerkanzleien mit einer gewissen Fokussierung auf bestimmte Themen. Das schon. Aber hat Text-Tech jetzt, sag ich mal, so die große Disruption gebracht, die viele erwartet haben, dass die FIBO komplett wegbricht oder dass andere Themen komplett, sagen wir, aus den Kanzleien verschwinden? Da würde ich sagen, nein. Das definitiv nicht. Aber ich sehe jetzt den Zeitpunkt. Also jetzt, genau. Wenn man, ne, also genau, das ist der Punkt. Ich glaube, jetzt fängt es nämlich an, in diese Richtung zu laufen. Da spielt natürlich KI eine Rolle mit. Da spielen vielleicht auch private Investoren eine Rolle mit. Und man sieht es, und das betrifft mich auch persönlich, dass, sag ich mal, Tech-Unternehmen teilweise auch ihre Wertschöpfungskette jetzt erweitern und sich nicht unbedingt mehr nur als Dienstleister sehen.
Ja, und nicht mal nur erweitern, und da bringst du mich nämlich genau zu der Anschlussfrage, die ich jetzt gestellt hätte, sondern ihr habt euch bei Texto ja für einen, wie ich zumindest es empfunden habe, interessanten Schritt entschieden. Ihr habt nämlich einfach mal euer Kerngeschäft eingestellt. Ihr habt zum 30.04.2026 gesagt, okay, wir stellen unsere Umsatzsteuer und Compliance Services ein. Also das, was den Kern eures Geschäfts ausgemacht hat, oder? Warum?
Das war der Kern des Geschäfts. Das war auch ein Stück weit natürlich irgendwo unsere DNA, ne? Dieses Bad is Love, ne? Das war so der Claim, den wir in den Markt getragen haben. Die Antwort ist auf den ersten Blick einfach, aber natürlich ist sie auch irgendwo hochkomplex. Sie ist deswegen einfach, weil das Kerngeschäft in 2 Jahren regulatorisch ohnehin ausgelaufen wäre, ne? Das war uns aber von Beginn an klar. Das heißt, dann gibt's eine EU-Reform und dann braucht grundsätzlich kein deutsches KMU im E-Commerce mehr irgendwie eine Dienstleistung beim Thema Umsatzsteuer. Dann kann man alles komplett aus der Buchhaltung heraus machen. Mhm. Unser Plan war es grundsätzlich, wäre natürlich schön, wenn es funktioniert hätte, so ehrlich bin ich auch, unser Plan war es, da irgendwie so eine stetige Transformation hinzubekommen, ne? Das Ganze so in 2 Jahren dann so schön langsam auslaufen zu lassen und dann das Thema Buchhaltung, ne, sukzessive parallel hochfahren zu lassen. Was ich aber gelernt habe über Transformation ist, dass du sie nicht stetig hinbekommst. Also ich habe es zumindest nicht geschafft. Ja, und ich meine, es gibt ja gerade andere große Player, große Tanker am Markt, die ja genau vor derselben Herausforderung stehen. Das heißt, ich hätte quasi 2 Unternehmen im Unternehmen gehabt. Ich hätte den Teil gehabt, der sich mit den zukunftsgewandten Themen beschäftigen hätte dürfen. Und da hätte ich die andere Unternehmenshälfte gehabt, und die war sehr groß, ne, muss man ehrlicherweise sagen, weil es ja noch die Hauptlast des Geschäftes war. Den war bewusst, in 2 Jahren ist mein Job weg. In 2 Jahren werde ich nicht mehr gebraucht. Oder ich baue an einem Produkt, was eigentlich nicht weiterentwickelt wird, weil es ohnehin in 2 Jahren ausläuft. Und das kriegt man nicht hin. Das zerreißt einen innerlich, ne? Das zerreißt die Führungskräfte, das zerreißt die Leute. Das macht was mit der Kultur eines Unternehmens. Und deswegen war für uns irgendwann der Punkt zu sagen, nein, wir machen diesen radikalen Schnitt jetzt. Jetzt tut's unheimlich weh. Also gar keine Frage. Das schmerzt unheimlich. Muss man sich auch nichts vormachen. Aber jetzt 2 Jahre lang so in dieser Eierphase zu sein, das hätte uns wahrscheinlich am Ende des Tages vielleicht sogar zerstört. Muss man ehrlicherweise sein. Mhm. Ja, das wäre orientierungslos gewesen fürs gesamte Team.
Ja, das ist eine ganz interessante Perspektive, weil ich gerade so dachte, ja, okay, das kann ich total nachvollziehen. Wenn du auf dein eigenes Ende und jetzt nicht im Sinne von Sterben hinarbeitest, aber so auf dein eigenes berufliches Ende, da hätte ich, glaube ich, auch keinerlei Motivation. Und du hast im Satz davor, bevor du erklärt hast, wie ihr dazu kamt, auch schon was ganz Interessantes gesagt, weil du ja schon angedeutet hast, es geht in eine Richtung, in der sich das Ganze ganzheitlicher entwickelt. Und genau das ist ja jetzt auch der Ansatz von Texto. Und da frage ich mich so ein bisschen auch, kommt da vielleicht auch ein Teil der Kritik her oder der, ich sag mal, der kritischen Sichtweise, die man auf dich, auf Texto haben kann, weil möglicherweise Steuerberaterinnen und Steuerberater auch Angst haben, dass du ihnen jetzt gleichermaßen das Kerngeschäft quasi einstellst?
Ja, natürlich. Und ich kann das vollkommen verstehen, ne? Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich genauso reagieren, ne? Ich würde mir denken, Moment mal, jetzt habe ich den so ein paar Jahre lang zum Mandanten gebracht, ne? War eine nette Partnerschaft irgendwo. Und jetzt plötzlich, ne? Jetzt hat er die Mandanten, greift zu und holt sich alles. Mal sehr überspitzt gesagt. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ne? Natürlich bin ich auch mit unseren größten Partnern, sag ich mal, in den Austausch gegangen, habe versucht, das natürlich zu erklären, bevor es irgendwo in der Presse ist. Das war mir wichtig. Aber natürlich haben die ihr eigenes Unternehmen, ne? Und du kannst halt das war vielleicht auch so ein bisschen vielleicht die Erwartung, die ich hatte, wo ich sagen würde, gut, das war irgendwie too much. Natürlich war schon die Erwartung, ne, dass die Kanzleien sich mit uns mittransformieren, ne? Weil jeder sagt, gut, die Buchhaltung ist ohnehin irgendwann weg aus der Kanzlei. Das sagt zwar jeder, aber sag mal, das auch zu leben, das ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil du hast natürlich den Mitarbeiterstamm, du hast alle Prozesse, ne? Du hast den Umsatz gerade, der basiert darauf und kannst dich einfach einen Schalter umlegen. Und das habe ich vielleicht ein bisschen überschätzt, sag ich mal. Ne? Das muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich kann natürlich auch vollkommen verstehen, ne? Sag mal, dass es eine gewisse Reaktion gibt, die sagt, nee, also jetzt will ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Gibt natürlich andere Kanzleien, die sagen, ja, perfekt, ne? Also ich sehe mich ohnehin auf diesem Weg, ne? Wo ich das mache, wofür der Gesetzgeber mich auch schützt, ne? Diese Vorbehaltstätigkeiten, diese Beratung, und den Rest soll ruhig Technologie machen. Ne? Also ja.
Ihr oder Texto seid ja der größte Anbieter für KI-gestützte Echtzeitbuchhaltung im E-Commerce und Steuerberatung, so wird es ja genannt. Aber ist nicht genau das am Ende das Problem, dass die Sorge, die besteht, ist, dass eben genau diese Steuerberatung, diese Vorbehaltstätigkeit eben dann doch auch zunehmend KI gestützt wird und ihr damit quasi gerade einen riesigen Beitrag leistet, dass in Zukunft niemand mehr den Steuerberater, die Steuerberaterin vor Ort aufsuchen wird.
Das ist eine hochspannende Frage, da können wir wahrscheinlich noch 2 Stunden diskutieren. Also wir bieten ja selber keine Steuerberatung an, sondern natürlich ne, mit verbundenen Steuerkanzleien. Ne? Das ist nochmal wichtig zu betonen, nicht, dass ich hier morgen eine Klage der Kammer an den Hacken habe. Nein, vollkommen richtig. Ich meine, was wir natürlich machen, ist, dass wir diese Einstiegshürde zur Steuerberatung, dass wir die irgendwo schon senken. Ne? Also du kannst bei uns zum Beispiel, sag mal, mit deinen Daten sprechen. Na, du kannst sagen, okay, was verbirgt sich jetzt hinter diesen Kosten? Na, warum führe ich die Umsatzsteuer? Warum steht da plötzlich 20% Umsatzsteuer, nicht 19%? Das ist so die Einstiegshürde. Wenn du dann aber merkst, okay, das, was die KI mir da ausspuckt, das reicht mir nicht, da will ich mit einem echten Steuerberater reden, ne? Dann kriegst du natürlich auch Zugang zu einem echten Steuerberater. Und ich glaube, das ist, oder anders gesprochen, ich finde die Diskussion, das bin ich mal sehr harsch, teilweise auch ein bisschen scheinheilig, die wir hier führen, ne? Das heißt, wir sagen, ne, also Steuerberatung muss bei den Steuerberatern liegen, bin ich vollkommen d'accord. Was wir aber häufig übersehen, ist, dass gerade viele kleine, viele mittelgroße Unternehmen häufig gar keinen richtigen Zugang haben zur Steuerberatung. Ne? Also ich sehe es in meiner Bubble im E-Commerce, da gibt es wirklich super Kanzleien, die würde ich jederzeit, sag ich mal, empfehlen, würde ich die Hand ins Feuer legen, aber die haben Wartelisten. Ne? Die sagen, ich kann gar nicht mehr Mandanten aufnehmen. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung. Ich meine, wir haben ja gerade so die Klage der Steuerberaterkammer Berlin-Brandenburg gegen einen Tech-Stack, ne, weil es sehr aggressiv geworben hat mit KI-Steuerberatung, wo ich sage, ja klar, im Kern hat die Klage irgendwo recht. Auf der anderen Seite trifft das Produkt aber auch irgendwo einen Nerv. Und da finde ich die Diskussion ein bisschen scheinheilig, beziehungsweise Wir sollten die Diskussion eher dahin legen, ja, und nicht auf diese Etikette.
Ja, und das ist nämlich genau eine der Fragen, die mich beschäftigt. Also führt genau sowas jetzt nicht, nimm mal dieses Beispiel dieser Klage, die da gerade läuft, führt es nicht dazu, dass man einen Nebenkriegsschauplatz aufmacht, anstatt sich auf das eigentlich relevante Thema zu konzentrieren, durch das dieses Startup ja ganz offensichtlich oder dieses Tech-Unternehmen ganz offensichtlich einen Nerv trifft. Also da ist so meine Frage so ein bisschen, schießt man da nicht gerade in die falsche Richtung und schneidet man sich damit nicht am Ende ins eigene Fleisch? Weil das eigentliche Problem, warum sich ja im besten Fall Startups gründen, gar nicht angegangen oder gar nicht gelöst wird, sondern man versucht sie einfach wegzuschieben und zu sagen, ja, wir lassen alles so, wie es halt bisher ist.
Sehe ich genauso. Und ich würde sogar sagen, also so marketingmäßig, PR-mäßig ist das,
ja,
wenn
klar.
Für Startup ist es, glaube ich, ne, geht der Plan auf, wenn es einen Plan dahinter gab. Ja, und sagen wir mal von der Beraterseite, ja, also mir juckt es da manchmal so in den Fingern, wo ich sagen würde, ah Leute, lasst doch, warum reden wir nicht miteinander? Ne? Und warum, sag ich mal, springt der eine über das Stöckchen des anderen? Das ist nur der Punkt. Und du bringst es ja auf den Punkt. Ne? Wenn es ein Startup gibt, was sich gründet, dann greifen die eine Marktnachfrage auf. Die gehen ja irgendwo in ein Vakuum rein, ne? Wo es bislang noch kein Angebot gab. So, und ich glaube, darüber müssen wir reden. Und ich meine, wir sprechen in Deutschland immer so hochtrabend davon, ne? Die KMU, das ist das Rückgrat unserer deutschen Gesellschaft. Aber dass gerade viele dieser Kleinen, also die Cars in KMU, dass die häufig gar keinen Zugang haben zur fundierter Steuerberatung, das blenden wir dann gerne aus, ja.
Das ist ja genau, wo ihr euch mit, oder wo du dich mit Textu auch hinorientierst, das hast du ja ganz explizit gesagt, es geht dir um das K in KMU.
Ja, also ne, das ist auch so ein Teil, ein bisschen der Transformation. Ich habe mich früher, und ne, wenn der Gründer sich so versteht, dann ist man so auch Unternehmens-DNA auch mal so als Premium-Anbieter verstanden, ne, für die großen Unternehmen E-Commerce, ne, wir hatten so Anker Kraut, L'Oreal Deutschland, ne, weil wir so diese komplexen Umsatzsteuerthemen abgebildet haben. Das kannst du in der Buchhaltung nicht. Ne? In der Buchhaltung musst du dir eher kleine Unternehmen aussuchen, wo du Prozesse hochstandardisieren kannst. Und sag mal, ne, da findet auch natürlich auch eine gewisse kulturelle Transformation gerade statt, dass wir sagen, ne, wir sind jetzt nicht mehr der Premium-Anbieter, sondern wir helfen jetzt den Kleinen, ne, die sonst gar keinen Zugang haben zu fundierter Technology oder eben auch Beratung.
Kannst du da nochmal so ein bisschen einen Einblick geben? Weil das ist die Frage, die sich mir gerade schon auch noch stellt, dass dieser Zugang schwer ist. Das ist hier, glaube ich, in diesem Podcast wahrscheinlich seit Folge 1 schon 400 Mal besprochen. So viele Folgen gibt es nicht, aber schon ein paar Mal besprochen worden. Und das ist auch irgendwie allen klar. So, und dass das ein Problem ist, ist auch allen klar. Und dass man da was machen muss, ist auch allen klar. Eben gerade, wenn man es vor dem Hintergrund betrachtet, den du gerade genannt hast, Rückgrat der deutschen Wirtschaft und so weiter. Aber wie schafft ihr es oder wie wollt ihr es schaffen, genau diesen Zugang dann zu ermöglichen, weil die Problematiken, einen Steuerberater, eine Steuerberaterin zu finden, die bleiben ja am Ende doch die genau gleichen.
Indem ich mir Steuerberater, Steuerberaterin an Bord hole, die bereit sind, ihr Geschäftsmodell radikal mal auf die Probe zu stellen, sag mal, ihre Kanzlei komplett auseinanderzubauen, neu zusammenzulegen und zu schauen, na, warum ist das gerade so? Warum finden die keinen Steuerberater? Naja, weil die überhaupt nicht lukrativ sind für Steuerkanzleien. Na, weil die, sag ich mal, häufig mit chaotischen, auf Mandantenseite, chaotischen Prozessen ihrer Schuhkartonbuchhaltung auf die Kanzlei zukommen, die wiederum aber auch nicht die Prozesse hat. Ne? Und dann irgendwann sagt, nee, Moment mal, ich habe da einen negativen Deckungsbeitrag. Ne? Also ich blende alle aus unter 100 oder 200.000 Euro Jahresumsatz. So, und da kann man sagen, ne? Also wir nehmen so viel wie möglich aus der Kanzlei raus, auch gerade bei diesen Jahresabschlussbuchen, was alles da dranhängt. Alles, was nicht Vorbehaltstätigkeit ist, holen wir raus, wir zerlegen es wie in der Fabrik. Und dann setzen wir aber auch voraus, dass der Steuerberater auch bereit ist, jeden Morgen ins Dashboard zu schauen und zu gucken, na, was tut sich gerade in den Daten der Mandanten, schon mögliche, auch KI vorbasiert, mögliche Risikopotenziale aus steuerlicher Sicht zu identifizieren und dann proaktiv auf den Mandanten zuzugehen. Das vorausgesetzt, ne, das erfordert einmal die Prozesse, es erfordert einmal auch ein komplettes, sag ich mal, kulturelles Umdenken. Und ich meine, dieser Spruch, der ist so abgegriffen, aber er ist so wahr. Jede Transformation scheitert nicht an der Strategie, sondern immer an der Kultur. Und sag ich mal, da will ich ran.
Ja, das ist total so. Ich gebe dir recht, Spruch ist abgegriffen. Ich habe das aber auch so in meiner Tätigkeit im Change Management und in der Change Management Beratung. Würde mir kein einziges Beispiel einfallen, wo ich es andersrum erlebt habe. Also wo tatsächlich es an genialen Strategien gescheitert wäre oder genialen Ideen, genialen Umsetzungsvarianten, sondern es scheitert daran, dass die Leute nicht mitgenommen werden und so weiter und so fort. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, ich zähle ja leider eher zu den Mandanten, die da mit ihrer Chaos-Schuhkartonbuchhaltung ankommen, als zu den Steuerkanzleien. Aber nehmen wir mal an, ich bin jetzt eine Steuerkanzlei und würde tatsächlich sagen, okay, ich bin bereit, mich einmal radikal auf links drehen zu lassen. Wie würdet ihr vorgehen? Wie sieht das aus?
Wir, das machen wir gerade quasi mit unserer Leuchtturmkanzlei. Wir würden erstmal definieren, ne, was wir an Buchhaltungsprozessen, an Verprobungsprozessen alles komplett auf die Plattform ziehen, damit wir standardisieren können. Weil das ist das Learning aus meinen letzten 10 Jahren. Ne? Du musst oder du kannst Prozesse, sag ich mal, nicht so zergliedern und verschiedene Verantwortlichkeiten geben. Das war am Ende des Tages auch natürlich mit einer der Gründe, warum wir diesen Pivot gemacht haben, ne? Weil ich gemerkt habe, ich komme da an Grenzen. Ich bin zwar irgendwo verantwortlich für einen bestimmten Prozess, aber auch wiederum nicht. Und das heißt, der erste Schritt, den wir machen, ist zu sagen, wir arbeiten dann zusammen, wenn du bereit bist, sage ich mal, alles an diesen Prozessen, Buchhaltungs-, Kontierungsgeschichten so weit wie möglich aus der Hand zu geben und damit uns gemeinsam einen Übergabeprozess zu definieren. Ne? Weil natürlich unterschreibst du am Ende des Tages, aber natürlich übernimmst du am Ende des Tages die Haftung und aber auch da haben wir einen einheitlichen standardisierten Verprobungskontrollmechanismus. Und ne, wenn derjenige bereit ist, diesen Weg mit uns mitzugehen und uns natürlich auch laufend offen ehrliches Feedback zu geben, weil das ist auch wichtig, ne? Das, was wir bauen, das funktioniert nicht ab Tag 1 zu 100%, ja. Also so ehrlich bin ich auch, ne? Also aber auch Leute eben zu finden, die sagen, okay, ich bin bereit, diese Fehler mit euch zu machen, aber euch auch dann offen und ehrlich Feedback zu geben. Und da sind wir wieder beim Thema Kultur. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Das ist so die ersten kritischen 100 Tage.
Mhm. Kannst du so ein bisschen konkreter machen? Also wie würdet ihr mit genau dieser Kultur, sage ich mal, arbeiten? Denn die zu transformieren ist, haben wir gerade schon gesagt, die ganz wesentliche Herausforderung.
Das kriegst du am Ende des Tages nur hin, indem du, sag ich mal, einmal definierst, was ist dein Wertekonzept. Also ne, ich fand das früher mal super esoterisch, so, ne, was sind deine Werte, aber nicht die Werte, die sich jeder auf die Fahne schreibt. Ne? Wir wollen wertschätzend sein, wir wollen kundenorientiert sein. Ne? Ich glaube, das hat jeder irgendwo, sondern ne, dass du die Werte dementsprechend definierst, bezogen auf das, was du vorhast. Und bei uns ist zum Beispiel das Thema Fehlerkultur fundamental wichtig. Und das ist, glaube ich, in der Steuerwelt etwas, was uns ausbremst. Ich habe es auf Seiten der Finanzverwaltung gelernt, ich habe es auch auf Seiten der Steuerkanzleien gelernt. Fehler ist ein Malus. Ja, das ist das eine, es ist was Negatives. Dass man ohne Fehler nicht lernen kann, das ist vielleicht schon das höchste der Gefühle, wenn das jemand ausspricht. Mhm. Und wie gesagt, alleine darüber zu sprechen, ne? Häufig werden Fehler dann einfach totgeschwiegen und den Teppich gekehrt. Und das ist, glaube ich, so einer der größten, sag ich mal, Fortschrittsbremsen, die wir in dieser Steuerbubble überhaupt kennen. Und das sind so die Sachen, wo wir zuerst rangehen. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ne, dass wir jetzt mit umfassenden Change-Management-Workshops da einsteigen. Das habe ich in den letzten Jahren teilweise versucht, auch viel Geld verbrannt. Aber ich merke halt relativ schnell, das mache ich auch noch persönlich, ist da jemand, sag mal, auf einer Wellenlänge, spricht der offen mit mir. Ne? Bei uns kriegen Steuerkanzleien auch Zugang zu einem Dashboard, da sehen sie tagesaktuell, was einläuft. Und ich merke dann schon, ne, stellt derjenige die richtigen Fragen, hinterfragt er auch mich. Ja? Ja. Und sag mal, das ist das, wo ich dann konkret drauf achte.
Also das Interessante ist ja genau da reinzukommen, glaube ich, dieses ganzheitliche Denken irgendwie. Oder ich mache es nochmal anders. Also was so, glaube ich, also in meinem Kopf sind gerade super viele Gedanken so. Und was so, glaube ich, doch die ganz große Herausforderung ist, aus meiner Sicht, ist genau dieses Verständnis für dieses ganzheitliche, für diesen ganzheitlichen Prozess wirklich zu entwickeln und auch das Vertrauen zu haben, dass Tech vielleicht genau diesen Bereich, den ich jetzt über ganz viele Jahre gemacht habe, mir aber abnehmen kann und ich diese Kapazität wieder für anderes habe. Also all diese ganzen Themen, die ja immer und immer wieder rauf und runter besprochen wurden, wo ehrlicherweise man doch auch niemanden finden würde oder ganz wenige nur finden würde, die sagen, das möchte ich nicht oder das ist doch totaler Quatsch, sondern eigentlich ist ja auch auf Seiten der Kanzleien dieser Bedarf wahnsinnig da, mehr Zeit zu haben, zu beraten und so weiter. Und trotzdem ist es so schwer, dieses Verständnis zu schaffen irgendwie.
Ja, ich glaube, das sind so zwei Punkte. Ne? Und also was ich noch mal ganz klar sagen sollte, will, das ist kein Steuerkanzlei-Bashing. Ne? Im Gegenteil.
Null. Ja, ja, total.
Ich sehe, wie herausfordernd so eine Transformation ist auf allen Seiten. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, zwei Punkte anzugehen. Und der erste Punkt ist, dass man überhaupt mal ein gemeinsames Zielbild definiert. Und weil das ist, glaube ich, ohnehin die größte Herausforderung. Ich merke es im Unternehmen, ich merke es in der Familie, ich merke es überall. Wenn ich irgendwie eine Zielvorstellung im Kopf habe und davon ausgehe, dass mein Gegenüber, mein Partner auf ein ähnliches Ziel zuläuft, habe ich schon verloren, weil wenn ich es nicht ausspreche. Weil dann komme ich immer an den Punkt, wo ich Erwartungen per se enttäuschen muss. So, und das müssen wir machen. Wir brauchen ein gemeinsames Zielbild. So, und das Zielbild fängt dann mit der Frage an, wie stehen Steuerberatung und Tech-Stack zukünftig zueinander, miteinander? Ne? Also darüber müssen wir offen sprechen und faktisch ist es aber so, dass ne, teilweise ein Teil der Tech-Stack-Welt sagt, na, wir werden immer Dienstleister der Steuerkanzlei bleiben, ne, strahlen das aus. Und die andere Hälfte sagt jetzt, nee, wir gehen jetzt radikal, sagen wir mal, in die gesamte Wertschöpfung. So. Und das ist das, was gerade im Raum steht. Aber dass man einmal da offen drüber spricht, ich glaube, das ist so, das wäre eigentlich so das absolut erforderlich. Und deswegen ist das auch der Grund, warum ich damit nach draußen gehe. Warum ich, sag ich mal, aus meinem Herzen keine Mördergrube mache, damit sich die Leute daran orientieren können. Und ja, können Leute geben, die sagen, nee, das ist scheiße, was der Gruppmann da sagt, gehe ich nicht mit. Aber er sagt zumindest, was er denkt.
Ja. Ja, also das ist ja sowieso immer so, ne? Also wenn du jetzt ansprichst, über ein gemeinsames Zielbild zu sprechen und dann du derjenige bist, der gar nicht offen ist, sich selbst zu hinterfragen, dann funktioniert es ja auch schon nicht, weil dann sind wir ja gescheitert, weil wir ja genau an diesem ersten Punkt. Wo würdest du das am ehesten aufgehangen sehen? Wir haben vorhin ja gesprochen drüber, Tech-Stack braucht irgendwie so ein Sprachrohr und da haben sie jetzt an dich gedacht und jetzt kann man es weiterspinnen, braucht es vielleicht einen Tech-Stack-Verband, irgendeine Interessensvertretung. Die würde ja aber ehrlicherweise auch neben bestehenden Strukturen ja dann erstmal aufgebaut werden und würde ja möglicherweise auch erstmal als eigenes Silo eben dann à la Tech-Unternehmen funktionieren. Und das ist ja genau das, was du nicht haben willst.
Ja, das ist genau das, ja, was ich auch nicht für zukunftsfähig halte. Vor kurzem kam noch der Präsident eines Beraterverbandes auf mich zu und meinte, na, wir haben uns jetzt unseren Steuerberaterverband auch für Tech-Stack geöffnet. Und ich sage, ja, ist das so zielführend, wenn wir jetzt quasi so mehr oder weniger am Katzentisch sitzen, ne, der Steuerkanzleien, also das meine ich auch gar nicht despektierlich, aber das ist nichts, ne, wo man auf Augenhöhe miteinander redet. Aber ja, es braucht irgendwo ein Sprachrohr, weil ansonsten, sag ich mal, verhärten sich die Fronten. Ne? Das muss man ehrlicherweise auch sagen, weil wer wird dann gehört? Dann werden doch nur die extremen Meinungen gehört. Und das wirkt so, als wenn gar kein Kompromiss mehr möglich wäre. Und das ist mir auch wichtig. Ne? Also erstens kostet es natürlich auch persönlich Kraft, immer nur auf Konfrontation zu sein, ne? Was ich in keinster Weise will. Aber wenn wir nicht miteinander reden und das auf Augenhöhe, irgendwo auf einem halbwegs neutralen Untergrund, ne, das wird in der Tat herausfordernd. Das kriegen die Juristen besser hin. Ne? Also die haben ihre Legal-Tech-Verbände, die haben, sag ich mal, machen auch gute Lobbyarbeit. Warum wir das in der Steuerwelt nicht so gut hinbekommen, ich habe da, glaube ich, 1000 kleine Gründe, aber nicht den einen großen Grund.
Das würde mich auch wahnsinnig wahnsinnig interessieren, weil es ist so, wenn du das jetzt gerade, wie du es beschrieben hast, gesagt hast, dass der Präsident eines Verbandes auf dich zukommt und sagt, wir haben uns jetzt auch so ein bisschen geöffnet, dann klingt das für mich auch exakt, wie du es beschrieben hast, nach, ihr dürft jetzt mal vorbeikommen, ihr dürft mal so ein bisschen vorstellen, und ich meine, das ist auch nicht böse, ich kann es ja gar nicht beurteilen, Nein. wie die da aufgestellt sind und so weiter. Ihr dürft mal eure Lösung vorstellen und dann gucken wir mal, ob wir euch zulassen. Aber das ist ja auch, wenn man gerade nach draußen guckt oder wenn man sich Textu anguckt, und da stehst du ja stellvertretend auch für alle anderen ja gar nicht, was passiert, sondern die Entwicklung ist ja schneller und die ist rasanter. Und da ist aus meiner Sicht zumindest diese Position so ein bisschen zu hinterfragen, ob man da noch auf diesem goldenen Thron sitzt, auf dem man vielleicht jetzt lange saß und was auch seine Berechtigung hatte. Ich glaube, das wäre schon zu hinterfragen aus meiner Sicht.
Ja, definitiv, ne? Und ich kann sagen, sag mal, aus Seiten der Technologiewelt ist da definitiv der Bedarf, da miteinander zu reden, ne? Und aktuell ist aber so, ne, dass wir quasi Formate wie über das hier, was du hier machst, ne, ist man so in indirekten Austausch dann, ne? Was ja auch schon mal ein erster Schritt ist, aber ich glaube, da sollten wir auch irgendwann den nächsten Schritt gehen, ja.
Ja, was würdest du dir wünschen, was wäre, weil genau das ist ja das, also das ist, du hast das, finde ich, das, ich musste da gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, wenn du annimmst, das gemeinsame Ziel wäre auch für deinen Partner oder deine Partnerin klar, ich glaube, das ist was wirklich jeder nachvollziehen kann, weil wir daran ja alle jeden Tag scheitern, ne, ja, ich habe aber gedacht, du gehst einkaufen, hey, ich dachte, du gehst einkaufen, also so, das funktioniert einfach. Wenn das jetzt aber, um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn wir das jetzt über einen Podcast machen würden, also wenn ich jetzt quasi meiner Partnerin oder meinem Partner über einen Podcast quasi mitteilen würde, hey, ich wäre schon grundsätzlich gesprächsbereit, über den Einkauf zu sprechen, das ist ja auch irgendwie absurd, dann ist es immer diese Mittelsverbindung, oder so ein Klassiker ist dann irgendwie so, wie man das aus Kindheitstagen noch kennt, ja, ich rede gar nicht mehr mit dem persönlich, aber richte ihm bitte aus, so, also das funktioniert ja auch nicht.
Nein, keinster Weise. Vor allem, das verhärtet auch die Fronten. Ne? Das ist ja auch nichts auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Ja, aber da jetzt irgendwie ein Tech-Sec-Verband aus den Boden zu stampfen, also da fehlt mir die Kraft, da fehlen mir die Ressourcen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das so, sag ich mal, erfolgsversprechend wäre. Weil ich glaube, wenn alle das irgendwie wollten, dann nehme ich auch meine Branche, in Anführungszeichen, mit in die Pflicht. Ich glaube auch, sag ich mal, der Wunsch in der Breite ist auch gar nicht da. Ansonsten gäbe es das ja schon irgendwo.
Ja, das konnte ich mir wiederum dadurch ganz gut erklären, dass eben der Erfolg ja momentan noch da ist. Also kann man ja auch wieder am Text zum Beispiel festmachen. Ihr hättet ja auch noch 2 Jahre diesen Erfolg, den ihr hattet, mitnehmen können, und ihr hättet 2 Jahre das Geschäft noch mitnehmen können. Und klar, die Bedingungen wären dann, wie du sie vorhin genannt hast, und die wären sicherlich nicht optimal. Aber ich wage mal zu behaupten, es hätte noch mindestens mal 2 Jahre lang funktioniert. So, das heißt, da ist irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar, dass der Bedarf vielleicht noch nicht da ist, wenn man gerade eben merkt, dieses Dienstleistersein funktioniert noch.
Du sprichst da was absolut Richtiges an. Ne? Ich meine, wann verändern wir unser Verhalten radikal? Doch immer nur dann, wenn wir keine Alternative mehr haben. Ne? Also wir regulieren Banken dann schärfer, wenn wir eine Finanzkrise haben. Ne? Wir schalten dann Atomkraftwerke ab, wenn irgendwo eins explodiert. Ne? Also mal sehr überspitzt gesagt. Ja, und wenn wir aber merken, da verändert sich irgendwas schleichend, naja, dann versuchen wir es entweder auszublenden oder ins Ei zu reden. Naja, ne, wird schon nicht so schwer werden. Ich meine, das, was man in den letzten Jahren immer auf LinkedIn gelesen hat, ist, ne, oder KI wird einen Steuerberater nie ersetzen können. Das klingt schon wie ein Mantra. Und da würde ich sagen, ob dieses Mantra uns lange trägt, ich weiß es nicht.
Ja, genau. Und ich würde dem sogar recht geben, solange mir, wenn Steuerberatung jetzt ein Handwerksberuf wäre, würde ich dem wahrscheinlich, also ich will nicht sagen, dass es nicht auch handwerkliche Fähigkeiten erfordert, völlig richtig, aber ich meine jetzt tatsächlich Handwerk im Sinne von Schreiner oder so, der ein Möbelstück zusammenbaut, dann würde ich dem so wie ich KI aktuell einschätze, recht geben. In diesem Mantra gebe ich nicht mehr so ganz recht, wenn ich auf Steuerberatung im Sinne von Analysieren von Unternehmensdaten und so weiter gucke, weil da ist der Beweis ja längst erbracht, dass KI das ganz gut machen kann. Das heißt, sich auf dieses Mantra zu stützen, ist halt irgendwie auch ein, also ich kann das total persönlich nachvollziehen, weil das wahrscheinlich, um persönlich ruhig schlafen zu können, total wichtig ist und total hilfreich ist, aber es ist eben nicht zukunftsgerichtet gedacht. Die Frage, die ich mir aber gerade noch so stelle, ist, wie bekommen wir das hin, weißt du, wie bekommen wir hin, dass miteinander gesprochen wird, dass alle sich diesem Thema auch mal öffnen, die sich dem Thema öffnen wollen, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet, die sowohl Mandantinnen und Mandanten helfen, als auch dem Berufsstand wiederum helfen. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Vorstellung. Außer eben, dass man öffentlich drüber spricht.
Ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich immer der erste Schritt. Und dann werden sich, glaube ich, im Markt vielleicht so, wird sich immer irgendwo so ein kleiner Nukleus finden. Ne? Okay. Es werden Leute auf die Schnauze fallen, überspitzt gesagt. Ne? Werden Hypothesen nicht aufgehen. Aber es werden auch Leute Erfolg haben. Und sag ich mal, um diese Leute werden sich dann wiederum andere scharen. Ne? Und dann hast du wieder so ein gewisses Momentum drin. Ich glaube, anders kann ich es mir offen gestanden nicht vorstellen. Ne? Also, dass wir jetzt auf Fingerschnipp irgendwie eine Plattform bauen, wo man sich auf neutralen Grund, sag ich mal, Austausch, Kompromisse findet, ja, gemeinsames Zielbild definiert. Ich glaube, das ist ausgeschlossen. Ne? Also,
ja. Ja, wäre auch, wüsste jetzt zumindest kein Beispiel, wo das in der Startup-Branche mal so funktioniert hätte, wo beispielsweise, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber irgendein Startup um die Ecke kam und man sich dann mit einem großen Konzern hingesetzt hätte, gibt es ja selten, es sei denn, es geht um einen Verkauf oder sowas, dann hast du sowas natürlich schon.
Aber auf der anderen Seite, und na, da kann ich auch offen ehrlich sein, stellen sich viele Tech-Stack auch gerade dieselbe Frage, die sich für die Steuerkanzlei stellen. Ne? Was ist eigentlich noch unser Burggraben? Was schützt uns noch vor Claude in Anführungszeichen 3-4 Jahren? Ne? Wenn man sieht, was die da gerade an Legal und Finance-Plugins raushauen, dann fragt sich auch jedes Tech-Stack aktuell, ne? Also was ist noch mein Geschäftsmodell? Und wir haben das ja im Markt gesehen, es gibt ja hier, weiß nicht, ob das den Hörern so bekannt ist, es gibt ja hier Wismart, das ist ja so ein Serial Acquirer, ein Serienaufkäufer von Tech-Stack-Unternehmen. Mhm. Die haben quasi in den letzten Jahren doch ordentlich gebildet im deutschen Markt und wollten quasi die Tech-Stack-Unternehmen, die sie aufgekauft haben, auch in diesem Jahr an die Börse bringen. Das hat man dieses Jahr abgesagt. Der einfache Grund ist, weil die Bewertung dieser SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service-Unternehmen, die sind gerade unter die Räder geraten, obwohl die Börsen ja auf All-Time-Peak sind. Und der Grund ist KI, ne? Weil sich jeder fragt, wie sicher ist das Geschäftsmodell am Ende des Tages eigentlich noch? Und das frage ich mich offen gestanden, ehrlicherweise auch. Ne? Also es wäre falsch zu behaupten, ich sitze da über den Dingen, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, eine Sache, die uns verbindet, Steuerkanzleien und Tech-Stack-Unternehmen, ist wirklich dieser Teil der Verantwortung. Du kannst viele Dinge automatisieren, ne? Und das ist auch so ein bisschen unser Claim. Wir sagen, ne, Effizienz durch Technologie, aber was ist das, was uns da auszeichnet, ist, dass du da Menschen hast, die Verantwortung übernehmen. Und dafür ist doch der Steuerberaterberuf wie gemacht für, ja?
Ja, total. Du hast gerade einen Punkt gebracht, Roger, auf den ich unbedingt, da hast du mich jetzt gerade dran erinnert, mit dir auch nochmal gucken möchte. Du hast gerade Software as a Service gesagt und das ist ja auch, wie das häufig ist. Du hast eine Software und die ist irgendwie der Service für jetzt in dem Fall die Steuerkanzlei. Du hast das ja aber umgedreht, oder? Du sagst ja Service as a Software. Ist das was anderes für dich tatsächlich?
Das ist was anderes. Das ist nicht genau das Umgekehrte. Aber das war auch der Grund, warum wir unser Geschäftsmodell transformiert haben. Weil wir gemerkt haben, du kannst in der Steuerwelt, gerade wenn es um Buchhaltung und sag ich mal so steuerberatungsvorgelagerte Tätigkeiten geht, kannst du nicht auf Knopfdruck irgendwas automatisieren. Ne? Also ehrlicherweise bin ich so die ersten Jahre ins Marketing gegangen, ne? Wo ich gesagt habe, hier um das Steuerbuchhaltung auf Knopfdruck. So, würde ich nie wieder machen. Ne? Also das war sicherlich eines meiner härtesten Learnings. Weil du brauchst immer noch hinten raus diese menschliche Kontrolle. Denn wofür zahlt dir auch vielleicht in 5 oder 10 Jahren noch ein Unternehmer Geld? Nicht für die Effizienz. Ne? Die kann er sich vielleicht selber bauen. Sondern der will ja gut schlafen können. Der will, wenn das Finanzamt anklopft, immer das Gewissen, das ruhige Gewissen haben. Da ist jemand, der hilft mir, der übernimmt die Verantwortung. Ne? Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, ja, Technologie ist irgendwo noch der Kern. Aber es ist im Wesentlichen eine Dienstleistung von Menschen, die arbeiten mit Technologie, sie werden auch effizienter durch Technologie, aber übernehmen die Verantwortung. Das ist quasi Service as a Software. Das ist eine Dienstleistung, die ist hochstandardisiert, aber da stehen immer noch echte Menschen dahinter.
Hat das auch diese Vertrauenskomponente, die wir ja alle auch aus der Steuerberatung wahnsinnig kennen, weil natürlich ist das ja ganz, ganz wichtig, ein gutes Vertrauensverhältnis zu Steuerberaterinnen, Steuerberatern zu haben und auch umgekehrt natürlich zu den Mandantinnen, Mandanten.
Unbedingt. Und das, ne, da war ich natürlich, bin ich natürlich auch in mich gegangen mit diesem Strategiewechsel und habe mich gefragt, was hat uns eigentlich damals ausgezeichnet? Ne? Warum, sag ich mal, hatten wir so viele Steuerkanzleien, die uns genutzt haben? Und ich glaube, der Grund war nicht, dass wir das geilste Dashboard oder so hatten. Ne? Das hatten andere auch. Also, ne? Ich glaube, daran lag es nicht, sondern ein Grund war, dass wir nach außen gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir haben diese Expertise. Ne? Wir haben uns, sag ich mal, der Verantwortung gestellt. Wir haben, sei es Steuerberater fortgebildet oder auf kritische Nachfragen auch öffentlich reagiert. Das heißt, da konnte jemand sehen, da übernimmt jemand die Verantwortung. Das ist nicht einfach nur ein Technologieunternehmen. Und ich glaube, das wird auch in 10 Jahren noch der Burggraben sein, dieses Verantwortungsthema, ja.
Verantwortung, genau, und Genau, ja, du bringst mich da jetzt gerade hin. Das hängt ja wahnsinnig eng zusammen, eben Verantwortung und Vertrauen. Das eine geht wesentlich besser mit dem anderen. Also natürlich übernehme ich lieber Verantwortung, wenn ich weiß, ich habe das Vertrauen der gegenüberliegenden Partei. Nur mal auf deinen Strategiewechsel geguckt, Roger. Gab es jetzt, seit ihr das gemacht habt, und jetzt sprechen wir von, wir haben heute den 24.06., wo wir aufzeichnen. Das heißt, es ist jetzt fast 2 Monate, seit das Kerngeschäft endgültig, fast 2 Monate, 30.04. Seit das Kerngeschäft eingestellt ist, gab es so in diesen 2 Monaten Nächte, in denen du wach lagst, wo du gedacht hast, scheiße, war das doch die falsche Entscheidung oder was habe ich da gemacht? Oder fühlt sich das alles genau gut und richtig an?
Ich habe grundsätzlich einen guten Schlaf, ne? Das ist das Schöne. Ich habe auch vier Kinder, so einen kleinen Sohn, der kommt manchmal ins Bett und ich frage mich mal, wenn ich morgens aufhöre, wie kommt der hier rein? Aber Nächte lag ich nicht wach, aber natürlich hatte ich diese Momente, wo ich dachte, fuck, war das die richtige Entscheidung? Ja, alles andere wäre glaube ich, gelogen. Ne? Also das kann ich keinem verkaufen. Gerade, ne, wenn ich war letzte Woche auf einem oder vorletzte Woche auf einem so ein Textival, da kam so Steuerberater auf mich zu mir und gesagt, Herr Gutmann, warum haben Sie das abgeschaltet? Das war so geil. Wo ich mir denke, okay. Aber dann gehst du in dich und denkst doch mal an die ganzen anderen Gründe, warum du es gemacht hast und denkst, das war der richtige Weg und wir haben es noch nicht einfach gemacht. Ne? Das war ja keine Entscheidung, die wir über Nacht getroffen haben, sondern sehr intensiv daran gearbeitet haben. Aber natürlich, ich bin auch nicht jederzeit der taffe Dude, der da vorne steht und alles abblockt, sondern natürlich habe ich auch diese Momente, ne, wo ich in mich gehe und auch denke, hätte es auch einfacher haben können, klar.
Genau, zumindest für 2 Jahre nochmal. Und dann hätte man immer nochmal gucken können. Das ist so ein bisschen, was du vorhin auch gesagt hast. Ne? Wir schalten die Atomkraftwerke erst ab, wenn es irgendwo geknallt hat oder so. Du hättest natürlich auch warten können, bis es knallt, so in 2 Jahren. Und dann wäre es erledigt gewesen. Aber interessant ist natürlich schon auch zu hören, dass es manchmal, glaube ich, genau diese Entscheidungen braucht. Es braucht manchmal genau diesen mutigen Schritt zu sagen, hey, hier läuft es gerade echt gut und ich mache was völlig anderes. So, das ist so ein bisschen ja auch, zieht sich so ein bisschen durch deine Story auch, weil du hast eine Verbeamtung auf Lebenszeit aufgegeben mit 3 Kindern zu Hause. Es hätte leichtere Wege gegeben. Ich glaube, es hätte deutlich leichtere Wege gegeben.
Das ist so ein bisschen, sag ich mal, wenn ich mal so in mich gehe und manchmal morgens auf der Terrasse sitze, das ist so dieses Thema Risiko, ne? Wie gehen wir in der Steuerwelt mit Risiko um? Und ich habe halt in meiner ersten Lebensphase als Beamter versucht, das Risiko komplett aus meinem Leben auszusperren, ne? Weil Lebenszeit verbeamtet, alles sicher, alles safe, ne? Meine Frau Steuerberaterin, also was soll da passieren, ne? Also, bis ich dann aber gemerkt habe, dass diese Sicherheit, die war so wie Blei auf meinen Schultern irgendwann, ne? Die hat mich irgendwann erdrückt, weil ich gemerkt habe, dass, sage ich mal, die Chancen, die du im Leben hast, einfach nur die Kehrseite von Risiko sind. So, und das selber zu verstehen, das nicht nur als keine Ahnung Postkartenspruch irgendwo zu lesen. Das war so für mich entscheidend. Deswegen habe ich mich da so langsam rangetastet. Ne? Und wie gesagt, das ist mein Weg. Ich kann auf jeden Fall für jeden verstehen, der sagt, nee, also ich möchte möglichst wenig Risiko in meinem Leben haben. Das ist natürlich auch immer eine Charakterfrage. Ne? Nur ich habe halt gemerkt, ich habe vielleicht meinen Charakter die ersten Jahre nicht so wahrgenommen, wie er vielleicht ist.
Das ist, glaube ich, ja auch was sich entwickelt über die Jahre. Und das sage ich ja jetzt als jemand, der jetzt noch nicht wahnsinnig viele Lebensjahre auf dem Buckel hat. Aber das entwickelt sich ja viel. Und was ich daran gerade interessant finde, was du gesagt hast, ist, dass das vielleicht auch ja der Gedanke ist, den wir aus der heutigen Folge so ein bisschen mitnehmen können, weil es vielleicht eben genau bei anderen einfach auch noch diese Zeit braucht, um eben zu erkennen, dass es vielleicht genau die richtige Entscheidung ist, jetzt auch als Kanzlei oder auch als Tech-Unternehmen, wer auch immer, manchmal dieses Risiko zu gehen. Und vielleicht ist jemand heute noch nicht so weit, aber in 2 Jahren schon. So, und das ist vielleicht genau dieser Gedanke, den man auch einfach mal zulassen muss, den man vielleicht auch erst für sich wirklich einmal erleben muss. Ich bin ein ganz großer Fan davon, immer zu sagen, naja, wir können in der Schule noch so viel lehren und so weiter. Richtig greifbar wird es halt erst, wenn es erlebbar wird, aus meiner Sicht. Und vielleicht ist eben genau das auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass viele das erstmal einmal erleben müssen, welcher Mehrwert auch dahinter steckt und so weiter. Vielleicht kannst du nochmal, Roger, so ein bisschen zum Abschluss nochmal so einen Ausblick geben. Wie geht's weiter für dich bei Text2? Wie geht's weiter mit Text2 insgesamt? Was sind so die nächsten Schritte? Was sind auch die Ideen und Visionen?
Also unser Ziel ist es, dass wir bis 2030 5.000 kleine E-Commerce-Händler auf der Plattform haben. Das ist das Ziel. Ob wir schon davor vielleicht auch in andere Branchen gehen, das sei mal dahingestellt. Ne? Also das müssen wir mal schauen, wie viel Momentum dort entsteht, weil ich mir auch durchaus vorstellen kann, ne, auch in andere Branchen zu gehen. Weil ich habe vor kurzem selber in ein ERP-System für Handwerker investiert, die extrem stark wachsen, wo ich merke, ne, wenn ein Handwerker ein ERP-System hat, ne, dann kann ich, sag ich mal, auch mit diesem ganzen Steuerthema da sehr effizient drauf aufsetzen. Ne? Wenn der weiterhin nur mit seinem Handy und seinem DNFI-Ordner unterwegs ist, dann wird es in der Tat schon schwieriger. Also glaube ich schon, dass gerade in diesem kleinen Marktsegment, ne, was, das war ja unsere Eingangshypothese, genau, was zum Teil noch abgeschnitten ist von klassischer Steuerberatung, dass da extrem viel Potenzial drin ist. Und darauf freue ich mich sehr. Ne? Ich komme aus der Welt so der großen, schillernden Marken und ich freue mich jetzt, ne, vielleicht auch so ein bisschen so diesen Robin Hood spielen zu dürfen für die kleinen Unternehmen.
Ja, könnte man, glaube ich, jetzt, du hast das vorher an der Stelle gesagt, jetzt mache ich den Take. Ich glaube, da, auch dazu könnten wir jetzt wahrscheinlich 4 Stunden sprechen, weil das ja ganz, ganz interessant ist, auch mal dahin zu gucken, wie viele Handwerkerinnen, Handwerker, ganz, ganz kleine Betriebe, Einzelunternehmer, Freiberufler sind deshalb schon abgehängt, weil die kein System haben, weder Buchhaltungssystem noch ERP-System noch was. Das heißt, wenn man das sieht, ich hatte ja auch so ein bisschen provokativ mal gefragt, ob du, oder war zumindest so mein Gedanke, so mit dir so ein bisschen darüber zu sprechen, ob du der Gegner der Steuerberatung bist am Ende. Aber wenn man das dann nochmal so sieht, dann kann man ja auch sagen, nee, da liegt ja noch ganz, ganz viel Potenzial, das aktuell noch gar nicht berührt wird, weil es gar nicht berührt werden kann, weil das eben diese Chaos-Buchhaltung im Schuhkarton sind und so weiter. Oder hier Apple-Notizen und WhatsApp-Nachrichten an sich selbst und all diese Sachen. Also auch da könnten wir wahrscheinlich nochmal 6 Stunden sprechen irgendwie.
Ja, aber es ist doch ein wunderbar optimistischer Ausblick, oder? Also ich glaube, das war das beste Schlussstatement, was wir hier gemeinsam erarbeiten konnten.
Ja, total. Und wenn wir das schaffen, dass hier alle am Ende positiv rausgehen, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Roger, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier mal ein paar Minuten mit mir zu sprechen, so einen Einblick zu geben, auch was die Idee von Texto ist, was aber natürlich dich auch bewegt hat und auch so ein bisschen mit drauf zu schauen, warum das eben auch teilweise kritisch gesehen wird. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne, Flo. Und ja, vielen Dank für das sympathische, aber sehr fundierte Verhör.
Jetzt ist mir aber jetzt noch auch eine Sache eingefallen. Um Himmels Willen, du hast ja selbst einen Podcast, auf den wollte ich noch aufmerksam machen, bevor ich dich jetzt hier endgültig verabschiede, denn du erreichst ja eine ganz, ganz große Zielgruppe auch mit deinem eigenen Podcast, der alle 2 Wochen erscheint, Skin the Game. Das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen an der Stelle.
Das ist in der Tat mein Newsletter. Ne? Mein Podcast kommt einmal im Monat, da interviewe ich quasi Unternehmer, die gerade so eine Transformation stecken. Und genau, ich habe einen Newsletter, sind auch viele Steuerberater, die das Ding abonniert haben, wo ich mal so 3 Themen abstecke. Ne? Was verändert sich gerade im Markt? Was bewegt den Menschen? Das ist manchmal ich das, manchmal sind es andere Unternehmer. Und dann picke ich immer noch so ein Dilemma raus. Also irgendeine Entscheidung, vor der der Markt gerade steht oder ich gerade stehe, wo es eigentlich kein richtig und kein falsch gibt, sondern irgendwie eine Entscheidung braucht. Und das mache ich gerade alle 14 Tage auf LinkedIn. Ja, gerne abonnieren, wenn ihr mögt. Ja,
genau, so rum ist es. Podcast einmal im Monat, Skin the Game, der Newsletter alle 2 Wochen. Also lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen. Hätte ich fast vergessen, dachte ich, nee, ist schon auch ein Hinweis, den nehmen wir hier auf jeden Fall nochmal mit rein.
Vielen Dank.
Aber jetzt nochmal ganz herzlichen Dank dir, Roger, und bis bald.
Flo, mach's gut.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.